Herzlich willkommen bei 9to Geil, deinem Podcast rund um People, Passion und Potential. 9to Geil bietet dir inspirierende Einblicke und praktische Ansätze zur Transformation der Arbeitswelt sowie der Suche nach sinnstiftenden Karrierewegen. Dabei stehen die drei Kernwerte, der Mensch im Mittelpunkt, Leidenschaft als Treiber und Potenzialentfaltung immer im Fokus. Ich freue mich, wenn du uns auf diesem spannenden Weg begleitest, während wir gemeinsam die Welt der Arbeit neu gestalten und dir helfen, deine Potenziale zu entfesseln. Schön, dass du da bist! Wie würde unsere Welt aussehen, wenn Empathie und empathische Kommunikation nicht nur Buzzwords wären, mit denen wir um uns werfen, ohne wirklich zu wissen, was es braucht, damit Empathie und empathische Kommunikation möglich wird? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 9to Geil, in der wir heute über das Thema Empathie und empathische Kommunikation sprechen. Aber dabei bleibt es nicht, das wirst du ganz schnell merken, denn ich habe heute Sarah Vollpatt an meiner Seite. Sarah ist UX-Designerin, Produktdesignerin und Gründerin von Seelenkonferenz. Was das ist, dazu kommen wir natürlich gleich. Und sie liebt tiefgründige Gespräche und genau das führen wir heute. Wir sprechen über ihren Werdegang, wir sprechen über einen Moment, in der ihr größter Traum wahr geworden ist, aber in dem sie sich fragen musste, ist es das, was ich wirklich will? Wie ihre Antwort darauf lautete und was das Ganze mit Empathie und empathischer Kommunikation zu tun hat, das erfährst du in der heutigen Folge. Und ich wünsche dir schon jetzt ganz viel Spaß und grandiose Erkenntnisse aus dem Gespräch mit Sarah Vollpatt. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Wir sprechen heute darüber, dass die Welt empathische Kommunikation braucht. Und ich glaube, das Thema braucht die Welt auch wirklich, wirklich dringend. Deshalb herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute da bist, um mit mir über das Thema zu sprechen. Stell dich doch mal vor. Sarah, wer bist du?
Ja, vielen Dank, Steffi. Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung in deinen tollen Podcast. Und ja, was treibt mich an? Also, wie du schon gesagt hast, das Thema empathische Kommunikation treibt mich auf jeden Fall an, weil ich als empathischer Mensch, du hast es auch gerade selber gesagt, also vorhin, ich als empathischer Mensch habe oft das Gefühl, ich komme in einen Raum mit Menschen, die nicht so empathisch sind und leide dann auch oft drunter, weil ich das Ganze eben auch aufsauge wie ein Schwamm. Und natürlich ist es für mich dann auch so ein bisschen so eine, wie eine Schutzhülle oder ein Schutzmechanismus, darüber zu sprechen, wie können wir alle empathischer miteinander umgehen? Aber ich bin natürlich auch nicht der einzige empathische Mensch, sondern da gibt es einige da draußen. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn wir generell, ob jetzt weniger empathisch oder viel empathisch, wenn wir einfach mehr aufeinander achten würden, dann glaube ich, wäre die Welt einfach ein kleines bisschen ein besserer Ort. Und das treibt mich an. Also, dass ich sozusagen die Welt ein Stückchen besser machen möchte mit meinen Talenten und meinem Wissen rund um Psychologie und Kommunikationstheorie.
Jetzt sind wir schon direkt reingesprungen. Verlier doch noch mal so ein paar Worte über dich, damit die Menschen wissen, mit wem sie es hier heute zu tun haben. Wer ist Sarah?
Ja, also ich bin 35 Jahre alt. Ich lebe in München. Ich habe einen Hund. Ich habe eine wunderschöne Hündin, einen silbernen Labrador. Und bin, sie weiß auch, dass sie sehr hübsch ist.
Wissen das unsere verwöhnten Haustiere nicht immer alle? dass sie die schönsten Katzen oder Hunde auf der ganzen Welt sind.
Ja, ich weiß nicht, wie sie das mitbekommen, aber irgendwie kriegen sie das mit und, ja. Und sie wickeln, also ich sehe es an meinem Hund halt immer, sie wickelt immer alle um den Finger, auch Menschen, die eigentlich keine Hunde mögen, schafft sie, um den Finger zu wickeln. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie sie das macht. Ich überlege mir auch manchmal, ob ich noch was von ihr lernen könnte.
Das kann man in den öftesten Fällen, ja, auf jeden Fall. Aber kommen wir zurück zu dir.
Ja, genau. Also ich würde mich als Unternehmerin bezeichnen, denn ich bin UX-Consultant. UX ist User Experience, also Nutzererfahrung. Und die Nutzererfahrung, eigentlich könnte man sagen, hat die Nutzererfahrung schon mit in den Zeiten von Bauhaus angefangen. Also wenn ich auf einem Stuhl nicht wirklich sitzen kann, weil er nur auf einem Bein steht, dann mache ich auch eine Nutzererfahrung, nämlich eine negative Nutzererfahrung. Aber in den heutigen Zeiten sprechen wir von Nutzererfahrung bzw. User Experience, wenn es um digitale Produkte geht. Mhm. Beziehungsweise um die Nutzung vor dem digitalen Produkt, also auch so zum Beispiel, wenn ich schon die Werbung, das Marketing und alles dazu sehe, dann die Nutzung mit dem digitalen Produkt und eben auch danach. Und das, wie gesagt, da bin ich Consultant dafür und 2020 habe ich dann noch mein eigenes Produkt entwickelt. Das läuft unter, ist ein Kartenset, ein physisches Kartenset und läuft unter der Brand Seelenkonferenz. Und jetzt vor kurzem ist noch ein Online-Kurs hinzugekommen, in dem ich eben über das Thema empathische Kommunikation und gewaltfreie Kommunikation spreche. Und ich möchte mich noch als Mediator anbieten und im Mentoring Menschen dabei helfen, Konflikte zu lösen.
Das sind sehr viele Leidenschaften und die klingen alle ganz, ganz toll. Können wir noch mal ganz kurz zum Kartenset zurückkommen? Mhm. Was ist es für ein Kartenset? Poker, Skat? Welche Karten sind's?
Nee, Poker ist es nicht. Es sind wunderschön gestaltete. Ich darf das sagen, ich bin zwar die Designerin dahinter, also ich habe selbst gestaltet, aber mir wird es auch wirklich immer wieder gesagt, es sind wunderschön gestaltete Karten, auf denen sehr tiefgründige Fragen stehen. Also tiefgründig meine ich jetzt nicht zum Beispiel, wie war dein letzter Urlaub oder so, sondern wirklich, um mal ein Beispiel zu nennen, eine Frage könnte sein, wie würdest du gerne lieben oder wie würdest du gerne geliebt werden? Und also die Fragen zielen wirklich darauf ab, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich auch mit dem anderen auseinanderzusetzen. Also wenn man die Fragen mit jemandem zusammen bespricht und wirklich tief, tief, tief reinzugehen und über Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche zu sprechen und auch mal zu gucken, was kommt denn da? Was möchte denn da gesehen und gehört werden?
Und wie kam es, dass du das entwickelt hast?
Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits, was man vielleicht jetzt schon ein bisschen rausgehört hat, ich habe eine große Leidenschaft für Produkte und zwar Produkte, die gesellschaftlich etwas verändern. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ganz klassisches Kommunikationsdesign studiert und habe in meiner Bachelorarbeit eine Wickeltasche entwickelt. War auch damals ein Studienprojekt. Und die Idee hinter der Wickeltasche war, eine Wickeltasche und eine Aktentasche oder eine Laptoptasche in einem, weil wir das Thema Kinder und Arbeit, also das sozusagen dieses als Frau kann man nicht Kind und Karriere vereinen, das wollten wir aufbrechen. Da wollten wir drauf hindeuten, dass das schon geht, nämlich in Form einer Tasche. Und das war schon so mein erstes Produkt, wo ich, wie gesagt, voll in diese Produktentwicklung eingestiegen bin, aber gleichzeitig gesellschaftlich auf etwas hinweisen wollte. Mhm. Und ja, ich war damals noch sehr jung und habe dann gemerkt, okay, das Produkt kann man vielleicht, also ich habe das wirklich entwickelt, ich habe die Tasche nähen lassen, ich habe sie konzipiert und alles, aber ich wusste natürlich dann auch nicht, wie fange ich jetzt an, das zu vertreiben, wie baue ich da jetzt ein Geschäft draus auf, also das war mir einfach alles, also da war ich einfach zu unerfahren. Und die Idee, aber mein eigenes Produkt zu entwickeln, hat mich absolut nicht losgelassen. Und als Freelance UX-Designerin habe ich natürlich auch immer für alle anderen Firmen digitale Produkte gebaut und wollte das dann endlich für mich machen. Und habe dann 2019 eben überlegt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, ich möchte es jetzt unbedingt machen. Die Aussage, die ich bringen möchte, ist, wir sollten alle mehr miteinander sprechen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt noch angewandte Psychologie studiert an der Apollon-Hochschule, also eine Wirtschaftshochschule, und habe da zu dem Zeitpunkt auch immer wieder gelernt und gehört und erfahren, dass es in Deutschland einfach viel zu wenige Therapeuten gibt, es gibt viel zu wenig Therapieplätze, es gibt viele Menschen, die eigentlich Therapieplätze bräuchten, aber sie müssen halt ewig warten, bis sie einen Therapieplatz bekommen können, weil das System überlaufen ist. Und ich vertrete eben die Ansicht, dass wir eigentlich alle mal eine Therapie, wenigstens eine Kurzzeittherapie machen sollten, um uns einfach mal mit uns selbst auseinanderzusetzen und mal hinzuschauen, welche Muster wir da mit uns rumtragen, welche Ansichten, welche Verletzungen, alles, was da irgendwie so in uns schwelt, weil das projizieren wir ja oft auch sehr gerne nach außen und auf andere Menschen.
Also vor allem die Menschen, die wir sehr lieben.
Genau, das am allerliebsten.
Ja.
Und das, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen, aber eigentlich ist es oft übergriffig. Also wir stülpen anderen Menschen etwas über, von dem wir glauben, dass es für sie richtig ist, ohne mal nachzufragen, ist denn das wirklich richtig für dich? Und ich bin der Überzeugung, wenn ich wüsste, was in mir da alles vor sich geht, also welche Ansichten ich da habe und warum ich jemand anderem das überstülpen muss, damit es mir besser geht, dann würde ich vielleicht aufhören damit. Oder würde mal nachfragen wenigstens und sagen, ich habe folgende Meinung, darf ich dir die mal sagen? Oder was denkst du denn darüber, ich würde es vielleicht so machen? Also ich würde anders kommunizieren, ist meine Theorie. Und ich bin, ja, ich bin natürlich ein sehr empathischer Mensch und auch ein kommunikativer Mensch und habe damals eben auch gelernt und gesehen, dass wenn ich beginne, über meine Bedürfnisse und Gefühle zu sprechen in meinem Umfeld, dann ermuntere ich die anderen auch, es zu tun. Also indem ich mich verletzlich zeige, lernen die anderen auch, dass es nicht schlimm ist, sich verletzlich zu zeigen. Und dadurch sind wir uns halt sehr viel näher gekommen, beziehungsweise ich habe mir selbst ein Umfeld erschaffen, was mich aufgefangen hat, wenn es mir schlecht gegangen ist. Und dann dachte ich mir irgendwie, warum das nicht in ein Produkt packen, damit halt andere Menschen die gleiche Erfahrung machen können, beziehungsweise sich selbst helfen können. Und also dann wieder Metaebene zurück, ob so nicht sozusagen der Therapiemarkt oder also der Gesundheitsmarkt entlastet werden könnte. Also wenn Menschen, die jetzt keine schlimmen Krankheiten, also nicht zum Beispiel eine Depression oder Essstörung, sondern im Endeffekt nur unter dem, also in Anführungsstrichen nur unter dem Alltag strugglen, für die ja auch eine Therapie hilfreich sein könnte. Wenn man denen etwas in die Hand gibt, nämlich das Umfeld eigentlich, und ihnen hilft, ein Umfeld zu erschaffen, das sie auffangen kann, ob dann nicht den Menschen, die wirklich eine schlimme Krankheit haben, ob denen nicht dadurch auch geholfen werden kann. Und das war sozusagen die Idee dahinter. Und es ist eine große Idee, dessen bin ich mir sehr bewusst. Das war dann natürlich dann auch schwierig, das irgendwie in ein Produkt zu packen. Weil ich habe dann viel überlegt, ob es vielleicht Bücher sind oder Videos oder ist es ein Coaching. Aber ich wollte eben ein Produkt haben, was Menschen zusammenbringt und was physisch ist. Also da kommt dann meine Leidenschaft auch fürs Design wieder zurück. Und deswegen ist es letztendlich dann ein Kartenset geworden.
Eine wirklich wundervolle Geschichte und du kannst da auf dein Produkt wirklich richtig stolz sein. Ich habe es mir online angeschaut, ich besitze es noch nicht, aber es ist wirklich wunderschön. Und das Kartenset hat ja auch die Anerkennung gefunden, die du für dich gesucht hast. Du hast mir erzählt, dass das Kartenset von einer bekannten spirituellen Influencerin, wenn ich sie so nennen darf, auch wirklich auch mit beworben wurde, beziehungsweise sie benutzt es selber. Erzähl doch mal, wie das für dich war, so zu sehen, dass die Idee, die du hattest, Anklang findet.
Ja, das war eigentlich eine sehr witzige Story. Also ich habe das Kartenset in München in einem kleinen Designershop stehen gehabt und leider hat es lange Zeit keine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann kam Laura Marlina Seiler, also die spirituelle Influencerin, in den Shop mit ihren Freundinnen, und ihre Freundin hat das Kartenset entdeckt und hat es für ihren Mann gekauft und mitgenommen. Und Laura Seiler, also so erzählt sie das in ihrem Podcast, weil es war eben keine Kooperation, also ich wusste nichts davon, hat es in ihrem Podcast dann eben gespielt und vorgestellt, und als der dann rauskam, war ich zu dem Zeitpunkt gerade in Portugal und verwache, ich glaube, es ging mittags ungefähr los. Mittags ging es los, dass ich wahnsinnig viele Bestellungen bekommen habe. Ich glaube, ich habe an dem Tag habe ich 50 oder 70 Bestellungen gehabt. Und ich wusste überhaupt nicht, wo das jetzt plötzlich herkommt, weil bis dato habe ich nicht so viel Aufmerksamkeit oder Reichweite gehabt. Und war völlig überfordert, und eine Freundin von mir war mit in Portugal und sie meinte dann, ja, vielleicht hat jemand deine Website gehackt. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gemeint, okay, aber warum schickt mir derjenige dann die ganze Zeit Geld? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Und wir waren völlig ratlos. Und das Problem war, dass ich halt zu dem Zeitpunkt, also ehrlicherweise auch wie heute noch, ich mache das immer noch alles allein, beziehungsweise ich habe Unterstützung, aber ich mache viel, viel, viel allein. Und zu dem Zeitpunkt standen die ganzen Kartensets bei einer Freundin von mir, die mich einfach nur vertretungsweise, also für den Urlaub vertreten hat. Und plötzlich hatten wir da 70 Bestellungen an einem Tag und die sollte sie jetzt alle zur Post bringen. Also ich habe ein richtig schlechtes Gewissen ihr gegenüber gehabt. Sie war ehrlicherweise auch nicht, also sie hat sich sehr für mich gefreut, aber gleichzeitig war sie auch völlig überfordert mit der Situation. Und dann ging das halt ungefähr jeden Tag so weiter. Ich war aber noch 2 Wochen in Portugal. Wir waren alle völlig überfordert, was eigentlich los ist. Wir konnten es überhaupt nicht zusammenreimen. Bis dann am nächsten Tag eine Freundin mir dann geschrieben hat, Sarah, dein Kartenset wurde bei Laura Melina Seiler im Podcast gespielt. Und da ist mir dann natürlich ein Licht aufgegangen. End of story. Mein Freund musste dann, weil meiner Freundin ist alles zu viel geworden, die hatte dann auch keine Zeit mehr. Und mein Freund musste dann, ist dann losgezogen und hat dann die Kartensets, ich glaube zu dem Zeitpunkt waren es nämlich noch 100, ist dann mit 2 Ikea-Tüten bewaffnet durch München mit den Öffentlichen gefahren, links und rechts jeweils eine Ikea-Tüte voller dieser Kartensets und hat die nach Hause gebracht und hat dann die wiederum mit einer anderen Freundin gepackt und fertig gemacht und hat die dann abends um 6 zur Post gebracht. Und ich glaube, es waren noch 80 oder 100 Bestellungen und da kann man sich ja dann vorstellen, wie die Postangestellten sich gefreut haben.
Aber du hast dich sicherlich sehr gefreut.
Ich habe mich sehr gefreut. Also ich war wahnsinnig stolz, ich war total aufgeregt, aber gleichzeitig war ich wirklich völlig überfordert, weil ich habe mich so gefreut, dass das jetzt endlich gesehen wird und dass die Kunden so happy sind und dass alle so begeistert sind und auch in dem Shop, wo das noch gestanden ist, die Shopbesitzerin hat mir auch immer erzählt, das wird ihr förmlich aus den Händen gerissen, ob ich noch mehr habe. Aber ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich war ja nicht da, ich konnte nichts regeln. Ich brauchte ständig irgendwelche Leute, die irgendwas für mich tun und ich konnte überhaupt nicht helfen. Also es war für mich dadurch auch irgendwie so eine ganz seltsame Situation. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, ging mir auch immer mehr die Ware aus. Also ich habe damals eben erstmal 500 Stück produzieren lassen. Printprodukte sind ja auch, wenn man so wenig, so eine geringe Auflage hat, 500 Stück ist eine sehr, sehr, sehr kleine Auflage, dann sind Printprodukte auch sehr, sehr, sehr teuer. Ich habe das alles selbst produziert und entwickeln lassen und hatte dann halt auch keine Ware mehr, aber ich habe weiter Bestellungen bekommen, was natürlich auch wieder so eine Hilflosigkeit beziehungsweise auch so ein bisschen eine Angst ausgelöst hat, dass meine Kunden jetzt enttäuscht sein könnten oder sauer oder sich vielleicht sogar verarscht fühlen, weil ich nicht liefern kann. Und dann kam eben noch hinzu, dass mein Shopsystem überhaupt nicht darauf ausgelegt war, auf einmal so viele Bestellungen zu transportieren. Also wir mussten ja die ganzen Adressen aus dem einen System in das andere System schaffen, also von DHL oder Hermes. Und da sind wahnsinnig viele Fehler entstanden, weil wir keine richtige Schnittstelle hatten, auch keinen richtigen Prozess. Und das war sehr, sehr, sehr unangenehm. Also ich habe da wirklich Angst und Bange manchmal ausgehalten, weil ich wirklich nicht wollte, dass jetzt, wo wir endlich gesehen werden und jetzt, wo die Leute sehen, wow, das ist ein tolles Produkt, dass dann die Leute sich vielleicht denken, tolles Produkt, aber keine gute Gründerin dahinter, weil die Prozesse einfach nicht funktionieren. Da hatte ich dann echt viel Angst, dass das jetzt vielleicht noch nach hinten losgehen könnte.
Du hast mir auch erzählt, dass du dir in diesem Moment die Frage gestellt hast, will ich das? Und jetzt sind wir als Zuhörer und Zuhörerin natürlich neugierig. Jetzt kam dieser Erfolg, den du dir gewünscht hast. Die Bestellungen sind nur so reingeflattert. Woher kam diese Frage nach dem, will ich das jetzt plötzlich? Und wie hast du sie für dich beantwortet?
Also einerseits kam diese Frage durch, wie ich gerade schon erzählt habe, dadurch, dass das System nicht funktioniert hat. Also ich habe mich vor technische Probleme gestellt, von denen ich vorher noch nicht mal wusste, dass es die geben kann. Ich bin kein IT-Experte, also ich kenne mich doch mit vielen Dingen sehr gut aus. Die Webseite und auch den Shop habe ich sehr, sehr, sehr viel selber dran gemacht, aber trotzdem bin ich kein IT-Experte. Hatte auch niemanden an meiner Seite, der wirklich mir da mit Rat und Tat zur Seite stehen konnte. Dann kam hinzu, dass wir zu dem Zeitpunkt oder dass ich zu dem Zeitpunkt die Kartensets alle händisch gepackt habe. Also ich habe damals noch ein nachhaltiges und abbaubares Seidenpapier verwendet. Heißt, für ein Kartenset habe ich, glaube ich, 15 Minuten gebraucht. Ich habe auch noch händische Karten dazu geschrieben, also wo immer noch drauf stand, viel Spaß damit, viel Freude, alles Liebe, Sarah. Ich habe da viel Zeit drauf verwendet. Und dann, ja, kann man sich ja selbst ausrechnen, bei 70 Bestellungen mal 15 Minuten, da sitzt man dann schon ordentlich. Das sind immer sehr monotone Abläufe auch. Und dann, also ich kam mir halt dann wirklich vor, wie okay, ich müsste eigentlich jetzt so eine Art Logistikstrategie jetzt entwickeln.
Ja, plötzlich warst du wie so eine Fabrik und so ein Logistikzentrum.
Genau, ich war plötzlich eine Fabrik und irgendwie in gewisser Weise auch ein Fabrikarbeiter. Also ich habe als Minijob mal in, als ich Studentin war, habe ich mal so eine Fabrikarbeiterstelle gehabt. Und da habe ich mich sehr dran zurückerinnert. Und es gab ja zu dem Zeitpunkt auch eben nur dieses Kartenset. Also da war ja auch kein Mentoring und auch kein Online-Kurs oder so, wo ich mich noch drauf hätte fokussieren können, sondern es war ja nur dieses Kartenset. Und plötzlich, und dann diese Bestellungen und die Aufforderungen, und die Bestellungen müssen natürlich abgearbeitet werden. Und klar stand dann die Idee im Raum, ja, vielleicht macht jetzt Sinn, einen Werkstudenten oder vielleicht einen Praktikant oder sich irgendwie Unterstützung zu holen. Aber dann war die wieder die Angst, na ja, wie lange hält denn dieser Erfolg jetzt an? Wie gesagt, die Ware geht aus. Dann, das war ja auch noch mitten in Corona, das war 2021. Wir hatten damals ziemliche Lieferengpässe. Also ich habe die Ware, glaube ich, im November nachbestellt. Ich habe sie im April dann erst bekommen. Also da ist auch viel schief gelaufen dann. Und dann immer diese Unsicherheiten, wie lange hält das jetzt an? Finde ich überhaupt jemanden, der mir da jetzt helfen könnte? Ich habe die Ware auch bei mir zu Hause stehen gehabt, was man ja eigentlich, glaube ich, auch gar nicht darf. Also da waren so ganz viele Unsicherheiten und Fragen, die ich, wie gesagt, bis dato nicht wusste, dass man sich die stellen sollte. Ich wusste nicht, wie ich sie beantworten sollte. Und das hat mich so überfordert und überlastet, dass ich mir dann wirklich die Frage gestellt habe, will ich das? Und habe das in dem Moment mit Nein beantwortet.
Als das Nein gefallen ist, was war dann dein nächster Schritt? Wie bist du damit umgegangen, dass du realisiert hast, nein, das möchte ich nicht?
Es war erstmal schwer, sich das einzugestehen, weil jetzt ist man plötzlich erfolgreich. Und das ist auch so ein roter Faden, der sich bei mir so ein bisschen durchzieht. Ich bin seit 5 Jahren als UX-Designer bzw. UX-Consultant selbstständig. Und 2018 bin ich gestartet. 2018 habe ich einen großen Kunden. Ich habe die Boston Consulting Group angezogen und habe mit der Boston Consulting Group zusammen ein 10-monatiges Projekt gemacht und ein Startup aufgesetzt. Und da kam die gleiche Frage hoch. Also ich war, 2019 habe ich wirklich, wirklich gut verdient. Dafür, dass es mein zweites Jahr war, war es krass. Ich habe auch da einen unglaublichen Erfolg gehabt. Also ich bin heute immer noch wahnsinnig stolz darauf, dass ich als Freelancer mit so einer Firma zusammenarbeiten konnte. Und trotzdem kam auch da die Frage, will ich das? Und ich habe es wieder mit Nein beantwortet, weil ich mir halt irgendwie gedacht habe, das entspricht nicht meinen Werten. Das ist also Werten in dem Sinne, weil es halt irgendwann einfach nur noch darum ging, Software zu bauen, damit irgendwie eine Software gebaut wird oder damit ein großer Kunde sich auf die Fahnen schreiben kann, dass er vielleicht eine Software gebaut hat. Und mir ist halt einfach sehr, sehr wichtig, wenn ich etwas tue, dass ich einen Mehrwert für den User schaffe. Also im User jetzt in dem Sinne aus UX-Sicht, aber einen Mehrwert für meinen Kunden schaffe. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann merke ich irgendwann, dann ärgert mich das, dann frustriert mich das und dann entspricht das nicht mehr meinen Werten und dann kommt wieder dieses Nein hoch. Und dann gehe ich. Also dann sage ich, okay, nee, das passt nicht zu mir. Das entspricht nicht dem Weg oder dem, was ich in die Welt bringen möchte. Und gehe dann woanders. Also was heißt woanders? Ich entwickle dann was anderes. Ich fange dann was anderes an. Und im Nachhinein, genauso war es auch irgendwie mit Seelenkonferenz, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich kann das jetzt auch irgendwie alles nicht so richtig vorantreiben, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht ehrlich, weil wie gesagt, ich möchte keinen Shop haben, einfach nur. Ich möchte auch nicht das Kartenset einfach nur vertreiben, damit ich damit Geld verdiene, sondern ich möchte das Kartenset vertreiben, weil ich daran glaube, dass wir mehr miteinander sprechen sollten. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, jetzt geht's nur noch darum, logistisch das Ganze zu begleiten und aufzubauen. Das, wie gesagt, fühlt es sich falsch an. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist es nicht und habe erstmal gar nichts mehr ehrlicherweise gemacht.
Und gab es Menschen in deinem Umfeld, die gesagt haben, ey, jetzt läuft das Ding, du bist doch bescheuert, wenn du jetzt wieder aufhörst?
Ja, und das macht's dann schwierig.
Aber du bist hier treu geblieben und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information hier. Also du scheinst ja doch, oder du bist sehr straight in dem, was du machst, du weißt, was du willst und auch wenn es hier und da mal hoch und runter geht, folgst du dem, was dir wichtig ist. Und ich glaube, das inspiriert wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen da draußen jetzt gerade.
Ja, also das geht mir sehr ins Herz, dass du sagst. Vielen Dank. Ich würde sagen, ja. Wobei ich aber schon auch eine Stimme in mir habe, die manchmal sagt, Sarah, kannst du es dir nicht einfach mal einfach machen?
Und was antwortest du dieser Stimme? Wie gehst du damit um, dass diese Stimme sagt, ey Sarah, komm, ganz easy mal. Mach mal ganz einfach.
Ich höre ihr, sagen wir mal, 5 Minuten zu und dann kommt mein Herz wieder und sagt, nein, Nein, da werden wir einfach auf lange Sicht nicht glücklich. Also ich glaube, auf lange Sicht, also zum Beispiel, es ist dann wirklich bei mir so krass, ich gebe ganz ehrlich zu, 2019, als ich so viel verdient habe, und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mich, und das ist eigentlich schon irgendwo, also was heißt dumm, aber eigentlich sollte es so nicht sein, aber ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe mich auch ein bisschen geschämt dafür, weil das plötzlich alles so explodiert ist und mein Umfeld halt das alles irgendwie nicht hatte. Und mit dieser Überforderung bin ich dann auch so umgegangen, dass ich halt auch einfach sehr viel geshoppt habe und mir viel geleistet habe, was auch aus meinem Umfeld heraus kommentiert worden ist. Also die Ängste, die ich hatte, wurden dann auch noch laut ausgesprochen. Und meine Reaktion darauf war dann, dass ich 2020, ich meine, ich war schon immer jemand, der gerne reist und auch gerne alleine und auch dann einfach auch da wieder ganz, ganz stark dem Herzen folgt. Ich bin 2020 den Jakobsweg gelaufen und habe da schon das erste Mal so diesen, nennen wir es Minimalismus, ausprobiert. Also auf dem Jakobsweg hat man ja nicht viel dabei. Und habe dann auch 2020 meine Wohnung aufgegeben, habe mir von einer Freundin, habe ihr das Auto abgekauft und bin dann mit meinem Hund und meinen zwei Rucksäcken nach Portugal. Ich will nicht sagen ausgewandert, weil ich bin ja ein Jahr später wiedergekommen. Ich war auch nicht abgemeldet, deswegen möchte ich es nicht ausgewandert nennen. Aber ich bin einfach losgezogen. Und habe da auch dieses Minimalistische von wegen, ich habe jetzt nur noch zwei Rucksäcke, in dieses Auto muss alles reinpassen, was jetzt in meinem Leben ist, und ein Mini ist nicht groß und mein Hund hatte auch schon zwei Taschen. Also ich habe mir dann immer auferlegt, du darfst dir jetzt nicht mehr irgendwie was Neues kaufen oder du dieses, ich habe es mir richtig verboten, weil ich irgendwie dieses Gefühl hatte, ich will nicht wieder dahin zurück, dass ich dieses viele Geld irgendwie haben will, um mir noch mehr leisten zu können oder noch mehr shoppen zu können. Also ich mache dann so richtige Kehrtwendungen auch. Und auf der einen Seite, ja, ich lebe da sehr nach meinen Werten, aber ein anderer Teil sagt dann manchmal schon, Sarah, man könnte es auch einfacher haben im Leben. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, dadurch, dass ich halt so stark nach meinen Werten lebe, erlebe ich halt auch einfach viel, beziehungsweise schaffe halt auch Dinge, die dann vielleicht außergewöhnlicher sind oder zumindest halt über den Durchschnitt.
Wow, du bist wirklich eine Inspiration und sehr vielseitig. Und ich darf dich ja in unserer Aufnahme sehen und ich sehe jemanden vor mir, der aus allen Poren strahlt, wenn du genau darüber sprichst, wer du bist und dass du keine Angst vor Kehrtwenden hast und ja, dass es das ist, was dich ausmacht. Spulen wir mal vor zu heute. Seelenkonferenz gibt es weiterhin. Erzähl uns mal, in welchem Ausmaß oder wie Seelenkonferenz heute aussieht.
Also erstmal nochmal vielen, vielen Dank für deine Worte. Ich kriege gerade richtig Gänsehaut. Seelenkonferenz sieht heute so aus. Also wie gesagt, es gibt das Kartenset. Aber ich würde mittlerweile sagen, dass das Herzstück von Seelenkonferenz mein Online-Kurs Die Kraft deiner Worte geworden ist, weil ich in diesem Online-Kurs erzähle bzw. aufzeige erstmal, wie man lernen kann, empathisch zu kommunizieren, was empathisches Kommunizieren überhaupt ist. Auch das Thema gewaltfreie Kommunikation spreche ich dort an und verbinde das Ganze dann mit dem Kartenset. Also ich habe tatsächlich in den ganzen 3 Jahren, die ich das jetzt aufbaue, oft gehört, dass Menschen so ein bisschen unsicher waren, ja, wie gehe ich denn jetzt mit dem Kartenset um? Was mache ich denn jetzt damit? Ziehe ich einfach nur die Karten? Und ich war immer so ein bisschen verunsichert und dachte mir immer, warum ist da so eine Scheu davor? Und ich glaube mittlerweile, dass einfach die Scheu ist, sich so stark mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Das haben wir nie gelernt, das kennen wir nicht und das macht uns Angst. Und deswegen glaube ich, ist es gut erstmal, oder deswegen glaube ich, ist das Herzstück der Online-Kurs, der sozusagen die Menschen daran führt, warum ist es denn hilfreich, empathisch mit sich selbst umzugehen, also auch eben mit anderen. Und die Karten sind dazu eine Stütze, also die Karten sind dazu ein Hilfsmittel. Und das, glaube ich, ist einfach ein richtiger und ein guter Weg, weil die Karten nutze ich in dem Online-Kurs eben auch so, dass ich sage, beispielsweise man hat schon ein Thema mit jemandem, beispielsweise in der Partnerschaft, man fühlt sich oder man hat das Gefühl, dass man mit dem eigenen Partner oder der Partnerin nicht mehr richtig reden kann, dass der Alltag zu stark geworden ist, dass vielleicht auch einfach paar Worte schon gefallen sind, vielleicht hat man auch zu viel Streit miteinander schon gehabt, irgendwie hat man sich zurückgezogen, aber man möchte sich zeigen Und dann könnte man zum Beispiel so eine Karte nehmen und die dem wie eine Art Hilfestellung dem Gegenüber vorlegen und sagen, schau mal, ich habe diese Karte hier, ich möchte gerne mit dir über diese Karte sprechen. Ich fange mal an, ich erzähle dir jetzt mal, wie es mir geht. Und die Hilfestellung könnte dann eben auch sein, dass man vielleicht die Frage erstmal vorliest und sagt, ich beantworte diese Frage jetzt. Und dadurch schafft man halt ja schon einen Rahmen, wo der andere vielleicht auch erstmal gar nicht irgendwas dazu sagen muss. Er wird so ein bisschen reingeführt. Was passiert jetzt eigentlich? Was kommt jetzt alles? Und derjenige, der eben spricht, der Mutige, sage ich jetzt mal, der den Anfang macht, fühlt sich vielleicht auch nicht so allein gelassen, plötzlich über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Gesellschaft, so einen Rahmen zu bekommen, weil, wie gesagt, wir das wirklich nicht gelernt haben.
Darf ich da ganz kurz mal einhaken?
Mhm.
Was bedeutet für dich empathische Kommunikation? Das wäre für mich jetzt erstmal wichtig zu verstehen. Wie definierst du empathische Kommunikation für dich?
Gute Frage. Also Empathie ist ja, dass ich mich in den anderen hineinversetzen kann. Und empathische Kommunikation ist für mich, also ich möchte oft, oder oft rutscht mir auch manchmal raus, richtig kommunizieren, aber richtig ist eine Bewertung. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, empathisch zu sagen. Und mit empathisch meine ich, dass ich erstmal empathisch mit mir selbst gewesen bin. Also dass ich erstmal für mich rausgefunden habe, was empfinde ich denn jetzt in dem Moment gerade. Also beispielsweise jemand hat zu mir gesagt, es hast du wieder nicht den Müll rausgebracht, Beispiel. Und dann frage ich mich selbst erstmal, okay, was passiert jetzt in mir? Bin ich jetzt wütend, weil mich jemand angeschnauzt hat? Bin ich jetzt vielleicht traurig, weil ich einen Fehler gemacht habe? Was passiert denn jetzt in mir gerade? Und wenn ich die Einschätzung gemacht habe, dann kann ich mir überlegen, okay, welches, habe ich ein Bedürfnis vielleicht? Also möchte ich vielleicht, dass der andere versteht, warum ich jetzt den Müll nicht rausgebracht habe? Was passiert da in mir? Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich ja zu dem anderen sagen, beispielsweise ich bin traurig, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich ja zu dem anderen sagen, du, tut mir leid, ich habe es völlig vergessen, aber ich habe jetzt ein echt schlechtes Gewissen, ich mach's gleich oder mach's später, aber mir geht's gerade so, dass ich jetzt echt denke, ich bin ein schlechter Mensch. Also klingt das alles ein bisschen übertrieben, aber solche Gefühle und solche Gedanken laufen ja manchmal wirklich in uns ab. Also gerade Menschen, die eine sehr hohe Erwartungshaltung an sich haben, denken ja wirklich, sobald sie einen kleinen Fehler gemacht haben, dass alles an ihnen schlecht ist. Und was halt häufig passiert ist, wenn ich zum Beispiel denke, ich habe einen Fehler gemacht, anstatt dann darüber zu sprechen, wie es mir gerade geht, wird man halt dann schnell schnippig oder zickig oder haut auch einfach mal raus und nach dem Motto, lass mich doch in Ruhe oder das stimmt doch überhaupt nicht, du bringst auch nie den Müll raus oder irgendwie sowas. Und das bringt uns ja nicht weiter, weil ich beschimpfe ja nur den anderen oder ich lasse doch nur meinen Frust oder meine Verunsicherung oder was ich auch in dem Moment fühle, lasse ich ja nur an dem anderen aus, weil er mich in eine Situation gebracht hat, in der ich nicht sein möchte. Und wenn ich, also empathische Kommunikation ist dann für mich eben, direkt ins Gespräch zu gehen und also aufzuzeigen, was fühle ich denn, damit der andere auch verstehen kann, was in mir vor sich geht und sich auch in meine Gefühle hineinversetzen kann.
Und warum ist empathische Kommunikation so schwer für uns? Und ich glaube, du hast es am Anfang auch schon mal erwähnt. Das ist natürlich so, wir kommen mit unserem eigenen Päckchen, wir projizieren viel. Aber warum ist es so schwer, mit unseren Mitmenschen empathisch zu kommunizieren? Und es nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern vielleicht auch in Arbeitsbeziehungen, beim Bäcker um die Ecke. Es fehlt ja überall an Empathie, wenn man sich so umschaut. Warum ist es so und warum hat man das Gefühl, es wird auch immer schwieriger?
Genau, das finde ich, hast du sehr, sehr schön beschrieben. Es fehlt wirklich überall. Und ich glaube, gerade in den heutigen Zeiten, auch diese ganzen Themen mit Gendern, welche Pronomen geben wir uns, wer sind wir eigentlich? Da kommt ja so viel hoch gerade, wo wir alle drüber nachdenken dürfen. Gerade da wäre es eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig, empathisch miteinander umzugehen und nicht einfach nur draufzuhauen und zu sagen, beispielsweise, keine Ahnung, du bist, also geht ja schon los, wenn der eine irgendwie es gut findet, dass man jetzt nicht mehr fliegt, um das Klima zu schützen und der andere sagt, Doch, das ist total wichtig. Ich meine, da geht ja der Streit im Endeffekt schon los. Also deswegen, das ist ein ganz wichtiges Thema heutzutage. Aber warum wir das nicht hinbekommen? Einerseits würde ich sagen, wir haben es nie gelernt. Also wenn man auch mal ein paar Generationen zurückschaut, unsere Eltern, und von denen sind wir ja erzogen worden, und der Mensch funktioniert ja so, dass wir durch hauptsächlich und vielfach durch Nachahmung lernen. Und unsere Eltern haben sowas ja gar nicht gelernt. Also wo auch, also wenn man Erziehungsbücher aus der NS-Zeit anschaut, dann ist es ja eher so, das lasst das Kind schreien so ungefähr. Das hat ja eh keine Emotionen, also bewirkt ja auch nichts. Da hat sich ja eh schon viel bei uns getan. Das andere ist aber, was ich sagen würde, uns macht es Angst. Uns macht es Angst, bei uns selbst nachzuforschen, was ist denn da? Also was fühle ich denn da jetzt? Und dann sich einzugestehen zum Beispiel, ich fühle mich jetzt schlecht oder ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ist ja in gewisser Weise in unserer Sprache Schwäche oder wird ja in unserer Sprache gerne als Schwäche betitelt. Und das dann zuzugeben oder auch, ich finde es immer so witzig, wenn ich auch im beruflichen Umfeld mal das Wort verletzlich verwende. Also wenn ich sage, zeig dich doch deinem Gegenüber oder deinem Kollegen oder deiner Kollegin mal verletzlich, dann, besonders bei Männern ist mir das aufgefallen, dann lachen die so komisch und man merkt richtig, wie die können damit nichts anfangen. Das hat in dem Wortschatz da nichts zu suchen, sich verletzlich zeigen. Weil das halt einfach, das macht man im professionellen Umfeld nicht, das tut man nicht, so zeigt man sich nicht, da spricht man nicht drüber. Also wir haben auch so ganz viele Annahmen, die dann vertreten werden, und es macht, glaube ich, auch da wieder einfach Angst. Also wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen, was dann mit uns passiert. Und wenn wir eben Dinge von uns preisgeben, von denen wir gelernt haben, dass man die nicht preisgibt, also beispielsweise gerade bei Männern, also dieses Männer müssen immer stark sein und Männer weinen nicht. Und plötzlich sollen sie oder dürfen sie da reingehen, dann ist es ja eigentlich im Endeffekt das Unbekannte. Und das Unbekannte macht uns Menschen halt eben Angst. Also wenn wir es halt nicht durchdenken können, wenn wir es nicht strategisch oder vom Kopf her schon wissen, was da auf uns zukommt, macht uns das Angst, und dann mögen wir das nicht. Und genauso ist es halt mit unseren Gefühlen und unseren Wahrnehmungen. Wenn wir das nicht rational erfassen können, dann muss das weg. Dann ist es falsch. Und ich glaube, dass halt einfach wirklich die Empathie immer weiter verloren geht. Also ich habe eh generell das Gefühl, dass die Gesellschaft immer mehr verkopft, dass die Gesellschaft sich richtig spaltet gerade und dass es immer mehr darum geht, den anderen davon zu überzeugen, dass man selbst die richtige Meinung hat. Und wenn wir das geschafft haben, also so meine Theorie jetzt, wenn ich es geschafft habe, den anderen davon zu überzeugen, dass meine Meinung die richtige ist, dann fühle ich mich irgendwie wohler und besser, weil dann habe ich vielleicht was Besseres zur Welt beigetragen oder so. Aber anstatt irgendwas, dass man mal drüber nachdenkt und sich überlegt, wir sind doch, also jetzt, wenn ich jetzt sage, wir sind alle gut, dann ist es natürlich zu hoch gegriffen, weil natürlich gibt es Menschen, die Schlechtes tun und schlecht sind. Aber warum haben wir das Vertrauen in den anderen verloren, dass der andere, also unser Gegenüber, so wie er ist und tut und sich verhält, dass es vielleicht auch einen positiven Sinn haben könnte, den wir jetzt gerade vielleicht noch nicht verstehen. Also ich habe auch einfach das Gefühl, dass wir haben das Interesse an den anderen verloren, mal nachzufragen, warum tust du denn das eigentlich? Warum denkst du denn eigentlich so? Warum verhältst du dich so? Anstattdessen hauen wir halt einfach ganz gerne drauf, weil es einfacher ist und schneller geht.
Wie würde denn die Welt aussehen, wenn in der Arbeitswelt, und wir bleiben jetzt mal ganz spezifisch im Arbeitskontext, Empathie einen höheren Stellenwert hätte? Denn ich sehe ganz oft, dass Empathie als Wert definiert wird. Uns ist es wichtig, empathisch zu sein, aber das wird null gelebt. Das ist eine Floskel, es ist eine leere Worthülse. Wie würde denn deiner Meinung nach die Arbeitswelt aussehen? Und was beobachtest du vielleicht auch dort, wo du unterwegs bist beruflich? Wie würde die Welt aussehen, wenn empathische Kommunikation wirklich gelebt werden würde?
Ich glaube, die Welt würde richtig bunt werden. Also es beginnt ja schon mit New Work, dass viele Menschen anfangen, Konzepte in Frage zu stellen. Es entstehen ja auch gerade Berufe und Jobbeschreibungen, die es vor 10 oder 20 Jahren noch gar nicht gab. Und ich glaube, das würde noch viel mehr werden, weil wir nämlich durch die empathische Kommunikation uns das Vertrauen geben würden, auszuprobieren, drüber zu sprechen. Und ich glaube, wenn wir empathisch miteinander kommunizieren würden und auch das Vertrauen hätten, uns so zu zeigen, wie wir sind, dann würden wir viel kreativer werden. Also ich könnte mir ehrlicherweise vorstellen, dass wir nochmal, ich meine, die Menschheit ist eh schon sehr, sehr, sehr weit, aber ich kann mir vorstellen, dass wir noch sehr viel weiterkommen könnten und würden, dass wir noch sehr viel mehr herausfinden würden und vielleicht noch viel spannendere Ideen finden könnten. Einfach weil wir sozusagen das Wissen, das die Schwarmintelligenz nutzen, weil wir uns austauschen, weil wir offen miteinander sprechen. Man sagt ja auch, also das kommt ein bisschen aus dem Design Thinking, dass die besten Ideen oder gute Ideen entstehen nie aus einem Kopf, sondern die entstehen immer im Kollektiv. Also dass man im Endeffekt eine Idee oder ein Mensch fängt an, der wirft dann sozusagen den Ball oder die Idee dem anderen zu und durch dieses Ping-Pong entsteht dann irgendwann die ganz große Idee. Also Design Thinking sagt man auch immer, dass Thomas Edison hat ja sozusagen auch nicht allein die Glühbirne erfunden, sondern es haben halt vorher schon andere dann Ideen, Theorien, Experimente gebracht. Und darauf aufbauend sind halt dann weitere Dinge entstanden. Und irgendwann ist halt dann die Glühbirne rausgekommen. Und so ist es ja auch. Also so läuft ja auch Wissensvermittlung und oder so entstehen ja auch eigentlich neue Sachen, indem wir halt miteinander ausprobieren. Und ich glaube, wenn wir empathisch miteinander kommunizieren würden, würden wir noch viel mehr miteinander ausprobieren. Wir würden, könnte ich mir vorstellen, auch schneller werden. Wir könnten mehr Fehler machen und Fehlerkultur ist ja auch wahnsinnig wichtig. Also aus Fehlern sind ja auch schon ganz tolle Sachen entstanden, wie zum Beispiel der Portwein. Das habe ich in Porto gelernt. Portwein ist auch aus einem Fehler entstanden. Die wollten nämlich Wein von Portugal nach England mitbringen und hatten, glaube ich, Angst, dass der vergärt und haben dann nicht Whisky, sondern Cognac reingeschüttet. Was eigentlich man nicht hätte tun sollen. Und dann sind sie in England angekommen und haben festgestellt, schmeckt einfach gut. Und so ist der Portwein entstanden.
Das wusste ich gar nicht. Cool. Eine sehr coole Geschichte.
Ich glaube, so ist ja auch das, was war das, Penicillin, Aspirin?
Ich glaube, Penicillin wurde durch Zufall entdeckt.
Genau.
Du hast gesagt, großartige Ideen entstehen im Kollektiv. Jetzt ist es ja bei der empathischen Kommunikation ganz hilfreich, wenn jeder erstmal bei sich selber anfängt und überlegt, na, wie ist es denn so um mich bestellt mit der empathischen Kommunikation? Welche Tipps hast du, um sich mal so ein bisschen selbst zu reflektieren, ohne sich dabei im Weg zu stehen? Also angenommen, ich gehe jetzt nachher aus meinem Büro raus, treffe ganz viele Menschen. Wie kann ich für mich da mal so fühlen, wie ist es denn um meine Kommunikation bestellt? Hast du da Tipps?
Also ich glaube, der erste Schritt, um sowas rauszufinden, wäre ehrliche Beobachtung. Weil wir, also natürlich gibt es Menschen, die nichts zeigen, aber ich glaube, dass die meisten Menschen einem zeigen, ob gerade was schiefgelaufen ist in der Kommunikation oder nicht. Also da kann man sich vielleicht auch direkt mal selbst beobachten, wenn jemand etwas sagt, also zu einem selbst, was man nicht hören möchte, was vielleicht sich wie eine Grenzüberschreitung anfühlt, was vielleicht sich wie eine Beleidigung anfühlt, irgendwas, was man einfach gerade, was irgendwie, nennen wir es mal, ein dumpfes Gefühl in einem auslöst, dann weicht man doch gerne mal zurück oder man verschließt sich im Gesicht oder man erstarrt oder vielleicht furcht man auch die Stirn oder so. Also ich glaube, das wäre für mich der erste Schritt, sich zu überlegen, wie reagiere ich eigentlich, wenn mir etwas gesagt wird, was mir in gewisser Weise wehtut oder mich verletzt oder angreift. Und wenn ich das verstanden habe, wenn ich mich da selbst beobachten konnte, dann kann ich im nächsten Schritt anfangen, sozusagen, also den Blick erst nach innen und dann den Blick nach außen richten und dann gucken, wie machen denn das andere Menschen eigentlich? Also wenn ich so gewisse Dinge sage, furcht vielleicht auch jemand die Stirn oder geht jemand vielleicht körperlich zurück oder verschränkt jemand vielleicht die Arme oder dreht sich jemand weg von mir oder wird plötzlich jemand mit der Stimme lauter oder so. Also wirklich diese Beobachterrolle einnehmen und vielleicht wie so eine Art Wissenschaftler oder so ein Detektiv mal gucken, wie verhalten sich denn eigentlich die anderen Menschen mir gegenüber? Und Klar, man kann sich natürlich auch viel einbilden. Also ich gebe das ganz ehrlich zu, ich bilde mir auch oft mal Dinge ein, die dann auch gar nicht da sind, weil ich dann zu empathisch bin. Also und dann spricht man halt von der Wahrnehmung. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man genau hinschaut, sieht man in der körperlichen Reaktion eines Menschen, wie man auf den anderen wirkt und wie der andere, also wie man selbst mit jemandem kommuniziert. Also heißt, mein Tipp wäre wirklich, sich selbst erst beobachten und dann das mit anderen vergleichen. Also wie machen das andere? Und da dann nach Ähnlichkeiten suchen.
Und ich glaube, es ist auch ganz hilfreich, mal zu schauen, wo sagen Menschen was zu mir, was sich gut anfühlt? Wo fühle ich mich gesehen? Wo fühle ich mich vielleicht überfahren? Vielleicht auch mal selber an sich reinzufühlen, wo bin ich heute in eine Situation gekommen, wo ich mich echt gut gefühlt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich durfte mich verletzlich zeigen, weil ich das Gefühl hatte, die Person, die vor mir steht, hört mir zu, sieht mich, wie ich bin. Und dann zu schauen, wie kann ich das auch anderen weitergeben? Wie kann ich das, was ich da empfunden habe, auch in anderen auslösen? Ich glaube, das ist immer ganz hilfreich, da wirklich auch mal zu schauen, wo habe ich gute Gefühle, die ich auch entsprechend weitergeben kann. Ja, liebe Sarah, wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und dein Motto lautet ja, Design trifft auf Psychologie. Und ich glaube, wenn wir jetzt das Gespräch so Revue passieren lassen, dann merken wir, dass es mega, mega gut passt. Das Thema Design, du brennst dafür, für UX, für tolles Design, tolle Produkte, aber auch das Thema Psychologie, und das passt wie die Faust aufs Auge, und ich glaube, es wird jedem klar, warum das dein Motto ist. Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Wo siehst du Seelenkonferenz hingehen? Was ist deine Vision für Seelenkonferenz, und was ist es, was du noch verändern willst in dieser Welt?
Also meine große Vision für Seelenkonferenz, beziehungsweise auch für mich, also weil ich stecke ja hinter Seelenkonferenz, wäre eigentlich die empathische Kommunikation in die B2B als auch die B2C-Welt zu bringen. Und mein größter Traum wäre wirklich mal dieses Kartenset mit einem Team von Entwicklern zu spielen. Also weil ich glaube, das ist momentan ein ganz großer Kontrast. Also Entwickler sind ja, jetzt muss ich hier vorsichtig sein, dass ich nicht Schubladen aufmache, aber es sind oft eher introvertierte Menschen, die nicht gerne über solche Themen sprechen. Es gibt natürlich sehr viele Ausnahmen. Und ich habe jetzt auch schon durch viele Gespräche gemerkt, dass gerade im Arbeitsumfeld nicht gerne über emotionale Themen gesprochen wird und dass auch da nicht gerne die professionelle Ebene verlassen wird. Und deswegen wäre ein großer Traum von mir, gerade in der Tech-Szene, weil in der Tech-Szene oder IT-Szene sind sie ja eigentlich durch Scrum und Agile sehr, sehr offen. Also zumindest schreiben sie sich das alle auf die Fahnen, dass sie ja jetzt sehr, also SAP, glaube ich, zum Beispiel macht das ja schon, dass sie jetzt Meditationen einführen und Resilienz jetzt gelehrt wird und Achtsamkeit und wie geht man mit Stress um. Und da wäre wirklich mein Traum, dass das Ganze noch erweitert wird um das Thema empathische Kommunikation und dass man eben auch emotional über sich selbst spricht und das im Arbeitsumfeld. Und meine Vision, wie ich es gerade vorhin schon sagte, wäre eben dann wirklich, dass ich mit meinen Produkten nicht nur B2C-Kunden ansprechen könnte, sondern B2B-Kunden und wir vielleicht sogar noch irgendwie für Seelenkonferenz ein Produkt entwickeln. Also ich träume ja immer noch von einer App, wo dann noch stärker zusammenkommt, wo dann noch stärker meine Leidenschaften, also Produktdesign, UX und Psychologie oder auch, wie gesagt, das Kommunikationsthema. Also das wäre meine große Vision.
Sag mir unbedingt Bescheid, wenn eine dieser Visionen wahr geworden ist. Und deine Mission ist super, super wichtig. Und deswegen bin ich mir ganz sicher, dass die Vision, die dahinter steckt, auch wahr werden wird. Wer jetzt sagt, ich möchte am Online-Kurs teilnehmen, ich möchte das Kartenset gerne haben, der findet natürlich alle Infos zu Sarah, ihren Produkten, ihrer Mission in den Shownotes. Und ja, ich würde das letzte Wort dir überlassen. Was hast du noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitzugeben, liebe Sarah?
Also erstmal möchte ich mich bei dir, liebe Steffi, bedanken. Ich fand es eine wundervolle Podcast-Folge. Ich fand es wunderschön, wie sehr du mir die Bühne gegeben hast. Also ich habe mich richtig, richtig wertgeschätzt gefühlt. Und an die Zuhörer da draußen möchte ich sagen, seid mutig und fangt an, über eure Bedürfnisse, Gefühle und Wünsche zu sprechen. Falls ihr das noch nicht könnt, dann, wie Steffi schon sagte, ihr findet alle Tools dafür auf der Webseite von Seelenkonferenz. Aber ich weiß, ich habe das schon oft genug erlebt, dass wenn man anfängt, über diese tiefsinnigen Fragen zu sprechen, da kommen die tollsten Gespräche raus. Also ich habe schon von Gesprächen gehört, wo ich glaube, um die 60 Jahre alter Mann gesagt hat, ich habe mit meinem Schwager, und den kenne ich seit 25 Jahren, habe ich noch nie so ein offenes und ehrliches Gespräch geführt wie heute Abend. Und ich habe noch nie so viel über ihn gelernt wie heute Abend durch diese Fragen. Ich bin begeistert. Und das, wenn ich diese Geschichten höre, da geht mir auch einfach das Herz auf, weil ich mir denke, wow, was für eine tolle Erfahrung. Und das Leben lebt doch einfach davon, oder? Also das Leben ist doch einfach dafür da, dass wir Erfahrungen machen und dass wir auch irgendwann zurückblicken können und sagen können, mega, wir haben gelebt oder ich habe gelebt, ich habe was ausprobiert, ich war mutig und ich habe wirklich gefühlt. Das ist das, was ich für das Ende meines Lebens mir wünschen würde, dass ich zurückblicken könnte und sagen könnte, ich habe gefühlt und ich war abenteuerlustig. Und das möchte ich da in die Welt hinausgeben, dass sozusagen die Zuhörer das auch mal ausprobieren.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch hinzufügen sollte, außer vielen lieben Dank, liebe Sarah, für deine Offenheit, dass du uns mit auf deine Reise genommen hast. Und ja, herzlichen Dank, dass du da warst.